Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Meine Talkshow. Mein Name ist Sandra Rehle und heute spreche ich mit der wunderbaren Freya von Korf. Hallo Freya, ich freue mich total, dass das geklappt hat, dass du heute hier bist. Und ja, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallo Sandra, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total, dass du mich gefragt hast, ob ich mitmachen darf und ich mache super gerne mit. Genau, mein Name ist Freya von Korf. Ich bin 33 Jahre alt, Schriftstellerin im Fantastic-Fantasy-Bereich und Autorin der Bücher Die Krone von Atlantis und Die Prinzessin von Atlantis, die letzten Monat erschienen ist.
Ja, da hast du jetzt ein paar Sachen ausgelassen. Du bist ja noch viel, viel mehr.
Okay.
Freya arbeitet ja nicht nur als Autorin, sondern ist noch, hat noch einen richtigen Job, einen Brotjob, wie wir Autoren so gerne sagen, oder? Wir Künstler.
Genau.
Und Freya hat ja auch Familie. Wir müssen nicht über die Familie sprechen. Ich will nur sagen, dass du sie hast. Also keine Sorge. Und ja, ich wollte heute mit dir darüber sprechen, wie das so bei dir angefangen hat, wie du dazu gekommen bist, zu schreiben.
Ja, ich bin ja wahrscheinlich wie die meisten kommen zum Schreiben. Also so spektakulär ist das wahrscheinlich gar nicht. Ich habe als Kind gerne gelesen. Und hatte schon immer einen Hang zu Geschichten. Ich bin unfassbar wählerisch bei Geschichten. Also ich bin auch jemand, der Bücher in der Mitte zuschlägt und nicht fertig liest, weil ich sage, gefällt mir nicht. Und als Kind war das noch drastischer. Also und da war es dann auch so, dass ich dann, ob das nun in der Tat Bücher waren oder auch Folgen von Fernsehserien, da war ich dann teilweise mit dem Ende nicht zufrieden. Und ich habe dann ganz früh, also ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich so mit 4 Jahren angefangen habe, mir dann so alternative Enden zu Filmen oder solchen Sachen auszudenken. Und irgendwann war ich an dem Punkt, ich hatte halt wirklich ganze Geschichten im Kopf und war einfach unzufrieden irgendwann. Ich weiß noch wirklich, das war in meinem Lieblingsbuchladen, in dem ich war und ich ging so durch die Regale und ich fand nichts, was mir gefiel, weil ich einfach so wählerisch war. Dann habe ich irgendwann diese ganzen Namen von Autoren gelesen, die da in dem Bücherregal standen. Und dann habe ich in meinem 12-jährigen Größenwahn gesagt, ey, das kannst du auch und das kannst du besser. Und habe mich tatsächlich an dem Abend so hingesetzt und habe angefangen, meinen ersten Roman zu schreiben, den ich übrigens nicht beendet habe. Aber ich habe das Manuskript noch. Ich habe das irgendwann mal bei meinen Eltern gefunden. Grausam, aber es hat seinen eigenen Wert und ja, und so hat das Ganze einfach angefangen mit einem unzufriedenen Kind im Buchladen, was gesagt hat, ich kann es besser.
Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Du hast die Geschichten ja bestimmt erzählt immer.
Ich glaube, meine Eltern waren ganz froh, als ich anfing zu schreiben und aufgehört habe, ihnen ständig das so ein Brokkoli ans Ohr zu reden. Also vorher war das so, ich habe irgendwie immer abends bei meiner Mutter am Schreibtisch gestanden, das weiß ich noch, und habe ihr erzählt. Ich war so eins von diesen Kindern, die viel erzählt haben. Und die fanden das echt ganz ganz toll, weil das so, also ich glaube, es war sehr unerwartet für sie, weil meine Brüder überhaupt nicht so in dieser Richtung unterwegs sind. Aber ich war in der Tat schon immer so ein Kreativkopf und so ein kleiner Querdenker. Und ich glaube, was sie dann fasziniert hat, ist das in der Tat, dass ich das mit Sprache dann versucht habe umzusetzen, die Bilder in meinem Kopf. Und ja, genau, also sie haben das... ich glaube, sie waren am Anfang so ein bisschen so, aha, okay, mal gucken, wie lange das hält. Und waren dann doch ganz überrascht, dass es dann doch sehr nachhaltig war.
Okay, cool. Total schön auch, ne? Wertschätzend, wenn sie so dir dann auch zugehört haben. Auch wenn es vielleicht manchmal anstrengend war für sie.
Ja, also ich glaube, es hat dann natürlich auch, das Interesse hat dann so ein bisschen so auch abgenommen, ne? Also es war jetzt nicht so, dass sie jeden Text voller Begeisterung durchgelesen haben oder so, sondern ich habe sie, glaube ich, auch ziemlich genervt. Kannst du das lesen? Kannst du das lesen? Aber es ist bis heute so tatsächlich, jetzt auch meinen jüngsten Roman, den hat meine Mutter mit als erste auch gelesen und mir Feedback dazu gegeben. Also das ist so ein Usus sozusagen, ist geblieben.
Ach, schön. Du hast gesagt, dir haben die Geschichten nicht gefallen. Was hat dir denn daran nicht gefallen?
Als 12-Jährige war ich, worauf ich gar nicht stand, waren Liebesgeschichten. Aber das kam später dann, das hat sich zum Glück irgendwann geändert. Aber was mich am meisten echt geärgert hatte, war, dass ich das Gefühl hatte, dass die wirklich coolen Geschichten, also die, ich sag mal, fantastischen Abenteuergeschichten, in denen wirklich tolle Sachen passiert sind, dass das für männliche Hauptcharaktere reserviert war. Und ich habe immer so nach Büchern gesucht, nach tollen, starken, weiblichen Hauptcharakteren, die aber nicht so dieses Perfekte hatten, sondern die wirklich Identifikationsfiguren waren und trotzdem heldenhaft. Und die tolle Sachen erlebt haben. Und davon gab es einfach zu wenige. Und ich habe dann letzten Endes angefangen, mir Geschichten auszudenken, in denen die Protagonisten natürlich dann auch sowohl optisch als auch persönlich mir sehr, sehr geähnelt haben, weil ich mir einfach Protagonisten, weibliche Protagonisten gewünscht habe, die den Namen auch verdienen sozusagen und mit denen ich mich identifizieren konnte.
Ja, das hat sich tatsächlich ja auch erst gewandelt, ne? Also ich finde, man sieht es auch ganz, ganz deutlich an so an diesen Disney-Filmen.
Ja.
Wenn man frühen Disney-Filme anguckt und wenn man sich Disney-Filme jetzt in den letzten Jahren anguckt, wie sich das, die Rolle und die Wahrnehmung der Prinzessin gewandelt hat.
Ja, aber da ist manchmal teilweise auch, und das, also ich beschäftige mich mit dem Thema tatsächlich auch ganz viel, auch gerade so in sozialen Medien und bin auch zu dem einen oder anderen Fanforum als Nerd unterwegs. Was mich nur teilweise auch zum Beispiel daran stört, ist, dass ganz oft, ich sag mal so, diese typischen weiblichen Eigenschaften von Charakteren, zum Beispiel dieser eher emotionale Zugang zu Sachen oder auch, dass Figuren mal weinen dürfen und sowas, das wird dann den weiblichen Charakteren auch ganz oft weggenommen. Die sind dann so tough, dass sie quasi so, also quasi als Männer durchgehen. Sie haben dann so typisch männliche Eigenschaften, teilweise sogar männlich klingende Namen. Und deswegen reichen sie manchmal so als Identifikationsfigur nicht ganz aus tatsächlich. Und ich finde, gerade bei weiblichen Figuren, da erliegt man dann oftmals auch so dieser Versuchung, dass die dann total perfekt sind. Die dürfen dann keine Fehler haben, weil sie ja eine besondere Rolle als weibliche Figur in einer Geschichte haben. Ich finde aber, damit eine Figur wirklich lebendig ist und auch als Identifikationsfigur taugt, muss sie eine Charakterentwicklung durchmachen. Da muss sie Macken und Kanten haben. Und die darf auch mal nicht so freundlich sein. Und das ist etwas, das mir manchmal, also ich glaube, das ist schon wirklich viel besser geworden, aber das ist zum Beispiel noch so ein Schritt, der, glaube ich, echt noch gemacht werden müsste vielleicht, so meiner Ansicht nach jedenfalls.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich gerade. Also in vielen Bereichen ist das ja so. Wann hast du denn dein erstes Buch geschrieben? Also auch beendet.
Mit 13 tatsächlich. Ja, also ich weiß noch irgendwie, ich glaube im November, ich bin im Dezember 14 geworden, im November habe ich das, meinen ersten Roman tatsächlich, also ja, da habe ich das erste Manuskript tatsächlich in den Fingern gehalten und genau.
Mega spannend, weil ich finde, es ist ja wahnsinnig viel Durchhaltevermögen, oder? Also ich meine, ich erinnere mich, in der Zeit mehr als ein Kapitel habe ich nicht geschafft.
Ja, also ich habe auch echt ein paar Anläufe gebraucht, also ich glaube, das war der dritte oder vierte Anlauf auch tatsächlich und ist in so einer Arbeitsphase entstanden. Ich habe dann den Anfang geschrieben, war total heiß, so die ersten 3-4 Kapitel und dann lange, bumm, Pause, gar nichts mehr gemacht und dann irgendwann so ab dem Mittelteil ging es plötzlich bergauf. Ich weiß noch, da war ich mit meinen Eltern in Dänemark im Urlaub, wir hatten nicht wirklich viel zu tun, kein gutes Wetter, das war der Sommer 2000, glaube ich, und ja, und dann habe ich vor dem PC meines Vaters gesessen und getippt mit meinem abartigen System, das ich heute noch benutze. Und dann haben sich die Seiten tatsächlich irgendwann gefüllt. Und so dann ist der letzte Teil des Romans auch relativ zügig entstanden. Und das, was ich immer ganz witzig fand, das ist tatsächlich die Arbeitsweise, die ich heute noch an den Tag lege. Also den Beginn eines Romans schreibe ich relativ zügig runter und dann komme ich in den Mittelteil und da geht mir ein bisschen die Puste aus. Und dann so ab der Hälfte nehme ich plötzlich Fahrt auf und zum Schluss bin ich relativ fix tatsächlich. Also ich kann auch die zweite Hälfte des Romans entsteht in einem Bruchteil der Zeit der ersten Hälfte.
Weil du wahrscheinlich Charaktere auch so richtig gut kennst, ne? Und weißt, was wie, also die Charaktere sich auch so eingespielt haben. Man weiß so, wer wie aufeinander reagiert und so weiter.
Ja, ich bin so ein Planer. Also es geht vor allem darum, dass ich die Szenen dann total geplant habe. Also ich weiß genau, welche Szene aufeinander kommt. Ich muss nicht mehr groß darüber nachdenken, wann ich jetzt was mache oder wann ich welchen Charakter einführe oder sowas. Dann sind so für mich die grundlegenden Fragen geklärt und dann kann man runterschreiben sozusagen.
Okay. Und das erste Buch, hast du es irgendwie drucken lassen? Gibt es irgendwo gebunden? Steht es bei Familie Korf, von Korf zu Hause rum?
Ja, ich glaube, es gibt sogar noch einen Amazon-Eintrag dazu. Ich habe es nämlich damals tatsächlich ich habe mein ganzes Taschengeld dafür aufgewendet. Ich habe es tatsächlich damals über BOD drucken lassen. Ich glaube, ich war so eine der ersten Self-Publisherinnen Deutschlands. Als ich 15 war, war das dann. Und habe auch selber ganz schlechten Cover gemacht. Also ich hatte von Self-Publishing, das war damals ja auch ganz neu. Ich hatte davon selber natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Genau, aber das gibt es tatsächlich und steht im Regal und ich weiß, dass es da ist. Ich möchte es nicht in die Hand nehmen und ich möchte auch nicht reingucken. Aber ja, das gibt es.
Ja, klar. Ich meine, es ist natürlich so, es ist natürlich nicht das Buch, was du jetzt schreiben würdest.
Ja.
Weil dir die Erfahrung damals einfach fehlte, die ganze Lebenserfahrung und so weiter. Aber es ist ja trotzdem etwas, was dich zu dem Menschen auch ein Stück weit gemacht hat, der du jetzt bist.
Ja, genau. Es ist so ein notwendiger Schritt, ne? Auch in die Richtung. Also jetzt muss ich sagen, jetzt zum Beispiel mit meinem jüngsten Buch, ich bin damit total glücklich. Und das war so der Schritt auch dahin. Das ist so, aller Anfang ist schwer, ne?
Ja, klar. Und was ist danach passiert? Also dann hast du bei BOD dann, keine Ahnung, 20, 50, 500 Bücher drucken lassen und nach Hause gestellt. Und dann, was ist dann passiert?
Also ich glaube, es waren 20 oder so. Und wir kannten damals jemanden bei BOD und die fanden meine Geschichte tatsächlich ganz interessant. Und die haben dann damals eine Geschichte auch über mich gemacht. Sie hatten die haben sie heute noch, diese BOD-Zeitschrift auch tatsächlich. Da war ich auf dem Cover, ganz toll, mit einem richtig coolen Foto auch. Und ja, das war dann ganz interessant. Und dann ist der Piper Verlag auf die Geschichte aufmerksam geworden. Und die fanden das ganz interessant. Eine 15-, 16-Jährige, ich war damals 16, dann als sie auf mich aufmerksam wurden, Autorin aus Deutschland, weil das so die Zeit war, wo, ich sag mal, jugendliche Autoren auch gerade im Fantasy-Bereich total von sich reden gemacht haben. Also es gab eine Autorin in Frankreich und dann Christopher Paolini in den USA, der ja bis heute sehr, sehr erfolgreich ist. Und die fanden die Geschichte tatsächlich spannend und die haben dann tatsächlich die Rechte an diesem Buch gekauft, also an diesem ersten Buch. Und auch an dem zweiten, ich hatte den zweiten Teil damals dann auch schon geschrieben, genau, und haben dann im Jahre 2004 und 2005 die beiden Bücher tatsächlich im Verlag herausgebracht.
Wow. Ja. Also hast du den zweiten Teil dann schon geschrieben, obwohl du den, also als hättest du wie Blut geleckt, kann man das so sagen? Also es musste ja mega gefallen haben, sonst hättest du dich ja nicht weiter damit beschäftigt.
Ja, also ich glaube, ich habe eine Pause gemacht tatsächlich. Also der zweite Roman ist entstanden, da war ich 15. Aber da hatte ich die Pläne für die Veröffentlichung schon. Und da war ich dann total heiß auf das ganze Thema. Und also mit 14 habe ich nämlich, glaube ich, kaum was geschrieben. Genau, aber da war ich war dann total angefixt und ich hatte die Geschichte eben, ich hatte den Charakter, den Hauptcharakter weiterentwickelt und wollte dann auch unbedingt damit weitermachen. Und genau, und hatte dann den zweiten Teil geschrieben. Genau.
Okay. Weil es gibt ja ganz viele Leute, deswegen habe ich gefragt, nur zur Erklärung für die Zuhörer, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ich müsste mal ein Buch schreiben.
Ach so, ja.
Und ganz viel, seien wir ehrlich, die wenigsten schreiben das eine Buch und viele schreiben ein Buch und dann sind sie irgendwie wie fertig damit, mit der Erfahrung.
Also ja.
Ich habe ein Buch geschrieben und jetzt stürze ich mich in die nächste Erfahrung. Aber Freya von Koff hatte scheinbar Blut geleckt und hat weitergeschrieben. Und wie war das mit dem Piper Verlag? Der hat dann den zweiten Teil und den ersten Teil dann nochmal rausgebracht?
Ja, genau. 2004 dann zur Frankfurter Buchmesse ist dann der erste Teil rausgekommen, unter einem anderen Titel allerdings. Der hieß dann Jenseits der Zauberweiden, ist, glaube ich, auch noch verfügbar bei Amazon, das Buch. Und dann der zweite Teil erschien dann im darauffolgenden Frühjahr und hieß dann Die Reise nach Antaria.
Ah, okay.
Genau.
Und irgendwas ist ja dann passiert, dass das dann nicht so weitergegangen ist. Du hast ja dann wie eine Pause gemacht, zumindest im öffentlichen Schreiben.
Ich vermute,
Pause hast du weitergeschrieben oder zumindest die Geschichten weiterhin im Kopf gehabt?
Ja, also ich hatte danach tatsächlich auch noch Pläne für, ich hatte noch eine Romanidee, die habe ich tatsächlich, glaube ich, auch, da habe ich ein Manuskript sogar fertig geschrieben. Hatte ich sogar dem Piper Verlag irgendwie mal gegeben und dann tatsächlich noch eine. Die ursprüngliche Idee, die ich tatsächlich jetzt mit Die Krone von Atlantis realisiert hatte. Das Ding ist, die Bücher haben leider nicht funktioniert. Also das war so ein bisschen, das war wirklich sehr, sehr schade. Die Bücher waren so ein bisschen, also es waren ziemliche Ladenhüter, muss man wirklich sagen. Das hatte dann verschiedene Gründe. Das war dann teilweise, also das Cover war, ich sag mal, es war so von der Platzierung her so ein bisschen verwirrend, weil Piper damals damit experimentiert hat. Die wollten ein All-Age-Fantasy-Buch rausbringen. Das passte nur auf mein Buch nicht so richtig, weil es ganz klar ein Jugendbuch war. Also die Protagonistin war 13 im ersten Buch und 15 im zweiten. Also genauso alt, wie ich es damals war, als ich es geschrieben habe. Und deswegen passte es nicht so richtig ins All-Age. Und das Cover wiederum war auch eher in Richtung Jugendbuch. Also sehr, sehr bunt und lebhaft. Und dann stand das Buch aber leider in der ganz normalen Fantasy-Abteilung für Erwachsene rum und war so ein bisschen sozusagen fernab der Zielgruppe. Und deswegen, also das Buch hat sich einfach wirklich nicht gut verkauft und war dann auch so von der Qualität her, also nicht, dass ich damals ein großer Qualitätsmaßstab oder sowas war, aber es wurde dann auch wirklich viel verändert an dem Buch. Also die Charakternamen waren dann auch anders und am Schreiben, weil mein Schreibstil war natürlich nicht wirklich ausgereift und sowas, ne? Aber es war dann eben, es ist viel gemacht worden auch an dem Buch. Und das Produkt war dann einfach so ein bisschen auch so ein bisschen von mir persönlich entrückt. Und ich hatte von Buchmarketing und Lesungen machen und sowas, ich hatte davon überhaupt gar keinen Schimmer. Und habe mich da einfach total auch auf den Verlag verlassen. Und der Verlag hat, glaube ich, so ein bisschen dann einfach das Interesse auch an dem Projekt Freier von Kor verloren, weil es einfach nicht funktionierte auch bei dem Markt. Das wäre möglicherweise auch dann später was anderes gewesen, weil dann auch die Zielgruppen anders auf bestimmte Themen reagiert hätten. Aber genau, das war dann so ein bisschen schade, das muss ich echt sagen. Das war so eine, also es war da die große Autorenkarriere, die ich mir vorgestellt hatte, die hat dann einfach so in dem Rahmen nicht stattgefunden. Und das fiel dann so ein bisschen damit zusammen, dass ich war 18, als das zweite Buch rauskam. Ich war damals dann auch einfach schwer beschäftigt mit Schule, war gerade dabei, Abi zu schreiben. Und für mich war immer auch dann klar, ich wollte danach studieren und ich wollte Jura studieren. Und ich habe mich dann wirklich auch in der Tat auf Abi und aufs Studium total konzentriert. Und das Schreiben ist einfach so ein bisschen, ist nicht untergegangen. Ich habe in der Zeit auch durchaus noch Sachen geschrieben. Sachen, die ich teilweise sogar heute jetzt wieder aus der Schublade hole und überlege, oh, damit könnte man was machen. Aber so richtig in die Veröffentlichung bin ich nie wieder reingekommen. Und an das Self-Publishing habe ich mich nicht getraut. Und und in der Tat, die Ideen, die ich dann auch Piper nochmal gepitcht hatte, die sind so ein bisschen da, glaube ich, auch untergegangen. Und in der Tat, das ist ganz interessant. Die letzte Idee, die ich Ihnen gepitcht hatte, worüber wir auch noch relativ intensiv gesprochen hatten, das war damals tatsächlich die Grundidee zu dem Roman, der heute die Krone von Atlantis ist. Und insofern ist es so ein bisschen auch ein notwendiger Schritt, denn ich bin mit dem Buch total glücklich und ich bin so froh, dass ich es so schreiben konnte und auch so veröffentlichen konnte. Und unterm Strich muss man sagen, wenn Piper damals gesagt hätte, oh ja, das machen wir, dann wäre daraus ein völlig anderes Buch geworden. Und so konnte ich jetzt dann ein bisschen später im Leben das Buch schreiben, was ich immer schreiben wollte.
Da war ganz viel drin, liebe Freya. alles gut. Wir gehen einfach nochmal zurück. Du hast den Vertrag von Piper bekommen und bist wahrscheinlich ausgeflippt vor Freude und hast es deiner besten Freundin erzählt und die hat es dann dem erzählt und dann wusste es die ganze Klasse, vermutlich.
Ja, war sehr peinlich. Ja. Es gab Zeitungsartikel und sowas, es war unfassbar peinlich teilweise, ja.
Ja klar, und dann kommt, also es war nicht nur, also klar, es gab ja dann bestimmt auch Leute, die es fanden, es nicht so toll, oder?
Also es gab dann mal, den Artikel gibt es auch tatsächlich noch, es gab einen großen Artikel dann mal in der FAZ, richtig im Feuilleton mit Seite und Foto und so, wirklich richtig cool. Und ich hatte eine Lehrerin in der Schule, die war super begeistert davon und hat das dann in der Schule ohne mich zu fragen aufgehängt. Und ich war jetzt nicht das populärste Girlie in der Klasse, sagen wir es mal so. Also ich war jetzt kein Trendsetter, sondern ich war halt einer von den Nerds, ne? Und das kam teilweise bei den populären Mädchen, die fanden das nicht so cool. Also da gab es dann auch so ein paar Kommentare und solche Sachen.
Wie war das dann für dich, als es dann klar wurde, dass der Riesenerfolg trotz riesengroßem Artikel in der FAZ und so weiter jetzt ausblieb? Gab es dann, wie bist du damit umgegangen? Ich meine, du warst ja bestimmt, also ich kenne es ja selber von mir, wenn ich manchmal auf die Zahlen gucke und denke, oh, naja, da könnte noch was gehen, ist es ja schon. Ne? Also es ist ja immer schon so eine Sache, da muss man ja irgendwie auch mit umgehen. Und wenn man so sehr viel jünger ist, als so wie du es damals war.
Also es war schon eine bittere Pille. Das lässt sich, glaube ich, nicht wirklich anders beschreiben. Also ich war, also das muss man sagen, Romane schreiben und Fantasy-Romane schreiben, das ist mein Lebenstraum. Das ist nicht umsonst, dass er mich nicht losgelassen hat und dass ich ihn jetzt viele, viele Jahre später wieder in die Hand genommen habe, sozusagen. Das war schon ziemlich hart, auch weil ich dann durchaus auch noch andere Anläufe genommen habe. Ich habe dann in der Tat die Manuskripte, die ich hatte, die habe ich dann genommen und habe die an andere Verlage geschickt, auch dann mit der Referenz von Piper. Und das Problem war dann aber in der Tat so ein bisschen, die haben sich die Zahlen von Piper dann geben lassen, haben gesagt, fassen wir nicht an. Und dann war ich, also teilweise war das dann so, wenn ich überhaupt eine Antwort bekommen habe. Und das war schon, und das zog sich so ein bisschen über Jahre hinweg. Ne? Das wird jeder kennen, der Manuskripte an Verlage schickt. Das ist ein sehr, sehr mühseliger Prozess. Man wartet lange im Zweifel auf keine Antwort. Und das hat sich so über die Jahre gezogen. Und also ich habe das dann auch wirklich versucht, immer mal wieder so auch in meinen frühen 20ern und so dann wieder zu beleben. Und ich wollte das eigentlich gerne machen. Und das war so ein bisschen doch eine Enttäuschung, jagte wirklich die nächste. Ich habe auch teilweise wirklich, ja, auch echte Tiefs, echt auch so emotionale Tiefs gehabt, weil ich doch echt irgendwo dachte, Mensch, ich war so nah dran und warum klappt das jetzt nicht? Warum, ja, das war schon, also es ist schon eine ganz eigenartige Erfahrung, wirklich, ich sag mal, so zu starten und das ist dann, und so nah dran an dem zu sein, was man sich immer gewünscht hat und dann daran vorbeizuschrammen, das war schon, war eine, wirklich auch eine so für die eigene Psyche eine Riesenherausforderung.
Das glaube ich. Und jetzt würde mich interessieren, ich glaube auch alle anderen, was hast du daraus gelernt und wie bist du da wieder rausgekommen?
Also wie ich da wieder rausgekommen bin, es war, ich habe, und das ist so ein bisschen das Ding, ich habe mich nie so an das Schreiben gekrallt nach dem Motto, wenn das nicht eintritt, dann ist mein Leben ruiniert sozusagen. Also es war nie der einzige Lebenstraum, sondern ich habe ganz viele, viele andere Dinge gemacht. Ich habe sehr erfolgreich Sport gemacht, ich habe sehr erfolgreich studiert ich sag mal so, ich bin eben so ein Mensch, deswegen bin ich auch so ein bisschen nerdig, ich beiß mich gerne so an Themen fest und mache die wirklich, ziehe sie auch wirklich durch und das habe ich dann mit Sport lange, lange Jahre gemacht, tatsächlich bis vor ein paar Jahren auch noch und dann habe ich mich total auch in mein Studium gestürzt und das Ding ist nur, Der Misserfolg mit dem Schreiben war vollkommen losgekoppelt von diesem totalen Wunsch und dem der Begeisterung für Geschichten. Also ich bin jemand, ich habe mir immer Geschichten ausgedacht, selbst wenn ich mit dem Schreiben keinen Erfolg hatte und keine Perspektive dafür gesehen habe. Aber ich weiß nicht, ich stöpsle mir Musik in die Ohren und ich denke mir Geschichten aus. Das war schon einfach immer so. Und das ist einfach geblieben. Und dann, gerade wenn dann Geschichten auch sich so manifestieren, dass man wirklich sagt, auch das ist irgendwie was und da die möchte ich gerne weiterverfolgen, dann kommt eben dieser Wunsch auf, auch sie zu manifestieren. Ich habe dann tatsächlich auch Sachen mal für mich alleine tatsächlich geschrieben, was nicht so diesen tollen Effekt hat, wie wenn man etwas wirklich für Veröffentlichung schreibt und dann veröffentlicht. Aber das habe ich einfach mal gemacht. Und ich habe einfach über diese Zeit festgestellt, ich habe wirklich probiert, das Schreiben sein zu lassen und den Traum aufzugeben. Und es ging einfach nicht, weil es ist dann doch irgendwo Teil der DNA und Teil des eigenen Selbst. Und irgendwo war da irgendwo letzten Endes immer auch, als ich dann diese Geschichte auch um Atlantis manifestiert hatte und ich habe diese Geschichte immer wieder im Kopf auch sozusagen zur Hand genommen, mir meine Notizen zur Hand genommen und ich habe immer gedacht, nee, diese Geschichte ist was, da ist was. Und ich habe immer auch an diese Geschichte total geglaubt, aus irgendeinem Grund, der keinerlei Sinn ergibt. Aber, und das war dann, irgendwann war dann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, komm, jetzt ziehst du durch. Jetzt machst du das einfach mal. Und das ist natürlich auch, das Self-Publishing hatte dann einfach auch eine tolle Entwicklung bis dahin genommen, die erstmal total an mir vorbeigegangen war, aber ich habe mich dann da reingefuchst und das hat mich dann so ein bisschen auch darin bestärkt, dass nur weil Verlage einem absagen, heißt das nicht, dass man nichts kann oder das heißt nicht, dass die Geschichte nichts wert ist, sondern man kann auch aus eigener Kraft wirklich viel schaffen und die Tatsache, dass mich das einfach nicht losgelassen hat, habe ich gedacht, das heißt doch irgendwas. Denn wenn das alles nur Blödsinn wäre, dann wäre ich in der Lage gewesen, das Thema irgendwann mal ad acta zu legen und mein Leben weiterzuleben. Aber das bin ich einfach nicht.
Okay. Das bedeutet also, Freier von Korff glaubt auch so ein bisschen an das Übernatürliche.
Nein, das weiß ich nicht. Also ich bin jetzt nicht so ein Schicksal.
Nein, ich habe verstanden.
Nee, aber ich glaube schon so ein bisschen. Ich glaube daran, dass man sich sehr gut kennen muss. Es gibt einfach manchmal so Bestandteile, die sind wirklich wesentlich für die eigene Persönlichkeit. Und ich glaube, ich kenne mich echt ganz gut. Ich bin eine sehr selbstreflektierende Person. Und ich habe dann irgendwann, also nicht gedacht, dass es mein Schicksal ist, irgendwie Bestsellerautorin zu werden, sondern ich habe einfach gedacht, es gehört zu meinem Lebensweg dazu, diese Bücher zu schreiben.
Also es gehört dazu, es ist nicht das Einzige.
Nee, ist es nicht. Dafür ist es auch jetzt nicht. Ich habe noch viel zu viel andere Sachen zu tun, leider. Es wäre schön, wenn es das Einzige wäre, aber es ist es nicht.
Ist das Ziel so, irgendwann so erfolgreich mit den Büchern zu sein, dass man davon leben kann?
Ah, es wäre schon ein Traum, sage ich ganz ehrlich. Das wäre schon. Also ich denke mal manchmal, ein Kollege hat mich das neulich gefragt, ob ich denn meinen jetzigen wirklich wunderbaren Beruf sein lassen würde, wenn ich bin Juristin von Haus aus im Übrigen, ob ich den sein lassen würde mit dem Schreiben. Und ich bin dann echt ins Grübeln gekommen. Und ich habe dann immer gedacht, nee, komm, dann würde ich so einen Kompromiss fahren mit einer Viertelstelle oder so, dass man so ein bisschen das noch weitermacht. Aber ich sag mal so, ich habe immer, wenn man mich gefragt hat, was will ich früher mal werden, Plan A war immer Schriftstellerin. Und das ist auch nach wie vor so. Also ich kann mir vorstellen, noch andere Dinge nebenher zu machen, aber der Hauptberuf Schriftstellerin, das wäre schon toll.
Okay. Weil ich mich überlege, dass so eine Angestelltenstelle gibt ja eine gewisse Sicherheit.
Ja.
Und wenn du nur aus deiner eigenen Kraft, und wir haben ja festgestellt, es geht ja nicht immer um die eigene Kraft. Das ist dann der Zeitpunkt, muss der richtige sein. Du musst die richtigen Leute treffen, wie auch immer. Also irgendwas, die Umstände müssen auch passen. Genau. Und dann bist du womöglich ja unter so einem Druck.
Ja.
Und dann gibt es ja dieses Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt, unter Druck ist Kreativität einfach schwierig.
Das stimmt. Oh, darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. Also weiß nicht, wenn ich darüber nachdenke, denke ich daran, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitzen könnte und schreiben könnte. Aber in der Tat, ich sag mal so, also die Situation, die Schreibsituation, die ich jetzt habe, ist in der Tat relativ komfortabel, weil man dann natürlich auch ein gewisses Budget hat, wo man sagen kann, okay, das kann ich dann auch in die Bücher reinstecken und es ist toll, wenn es wiederkommt, aber wenn es nicht wiederkommt, ist das kein Beinbruch sozusagen. Das wäre dann natürlich nicht so. Wahrscheinlich müsste ich schon ziemlich erfolgreich werden. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe mir darüber keine total ernsthaften Gedanken gemacht, weil ich irgendwie im Moment an dem Punkt bin, wo ich sage, ich mache es jetzt einfach so, wie ich das im Moment mache und mir gefällt das so, wie ich das im Moment mache, echt gut. Und wenn dann nochmal ein größerer Erfolg auch wirtschaftlicher Natur und sowas dabei rumkommt, wäre das toll. Aber es ist jetzt nichts, was ich für mein Lebensglück sozusagen, also was absolut essentiell fürs Lebensglück wäre. Also ich bin keine gescheiterte Persönlichkeit, wenn ich nicht vom Schreiben leben kann. Das Gefühl habe ich nicht.
Okay, cool. Wobei ich ja glaube, dass es, ich mag immer nicht, wenn alle so jammern. Von wegen, man kann es nicht. Weil ich mich, also wenn man sich in deutschen Buchhandlungen mal umschaut, es gibt so viele deutsche Schriftsteller, die seit Jahren schreiben, seit Jahrzehnten schreiben, wo ich mir denke, die hätten aufgehört, vermute ich mal, wenn sie davon nicht leben könnten.
Ja.
Und deswegen finde ich dieses Jammern nicht so. Und das mag ich bei dir zum Beispiel, dass du auch überhaupt nicht jammerst. Also ich merke schon, du hast ja auch ganz offen jetzt erzählt, es ist so, es war schwierig, die Zeit, und klar gab es da Zweifel, aber du hast ja einfach auch einen anderen Weg gesucht, was anderes gemacht. Und wenn ich das so raushöre, ist dein Juristenberuf auch etwas, was dich voll ausfüllt, was du wirklich gerne machst.
Ja, genau. Also ich mache ihn echt gerne, aber dieses voll ausfüllen, genau das tut er halt dann eben nicht, weil dann doch in der Tat immer es gibt diese andere Seite, also das ist ganz witzig auch, wenn ich was Juristisches schreibe, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was ich sonst so schreibe, auch vom Stil her und so. Es ist wirklich, ich habe manchmal das Gefühl irgendwie, ich habe so eine Art Zweitidentität, das ist so, abends bin ich so die Superheldin auf den Buchseiten und tagsüber bin ich die seriöse Juristin, die Hosenanzüge trägt und mit schweren Worten um sich wirft, aber das ist so ein bisschen das Ding. Also ich brauche diese andere Seite des Schreibens. Das ist so diese bislang jedenfalls zu unausgelebte Seite, die ich jetzt zum endlich ausleben kann. Denn der Beruf, der füllt mich rein von der Belastung her völlig aus. So ist es nicht. Aber diese kreative Seite von mir, diese nach fantastischen Abenteuern suchende Seite, die bleibt eben dann doch aus. Und die muss ich irgendwo anders dann füllen.
Das finde ich aber lustig, dass du das so sagst mit diesen zwei Seiten, weil ich kenne das auch, wenn ich kann nämlich zum Beispiel meine Romane nur auf der Couch schreiben, wenn ich, sobald ich mich an den Schreibtisch setze, verwende ich so, als wenn wie so ein Schalter umgelegt ist, so Wörter wie darüber hinaus, des Weiteren, das war wohl so, ich bin ja Historikerin, also wohl schreibt man ja ganz häufig in historischen Texten, weil man weiß es eben nicht genau. Und das klingt dann gruselig, das geht gar nicht. Also in einem Roman, also wenn, als er dann die Figur spricht, so, aber.
Ja, aber also was kenne ich aber auch. Das ist so, ich habe tatsächlich mal probiert, im Büro zu schreiben, weil ich brauchte Ruhe und raus und sowas und habe mich in mein Büro gesetzt, umgeben von juristischer Fachliteratur und, ne, und dieser schöne Bürogeruch. Und ich habe dann auch nur solche Sachen wie anschließen. Mein absolutes Highlight war, als ich dann mal in einem Manuskript das Wort mithin gefunden habe. Ja, also Juristen zeichnen sich ja durch sprachliche Schönheit eher weniger aus und man merkt es dann. Dass, aber das ist ganz witzig, man braucht einfach die richtige Schreibatmosphäre und die ist total von der Persönlichkeit auch abhängig, die man beim Schreiben einnimmt, glaube ich.
Ja, es gibt ja sogar mittlerweile Studien darüber, wie Deep Work funktioniert. Also Deep Work ist so im Flow arbeiten und sich nicht ablenken lassen. Und ich habe letztens gelernt, es gibt Menschen, die ziehen sich dann tatsächlich immer dieselbe Jacke über oder ziehen sich immer dieselben Kopfhörer auf und hören immer dieselbe Musik, um das Gehirn quasi zu überlisten. Ich bin jetzt in diesem Modus. So wie dein Gehirn dann dachte, oh ja, ich bin jetzt Freier von Korf und ich bin jetzt Juristin. Und so.
Ja. Ja, ne? Also wahrscheinlich ist das so. Das ist, Menschen sind auch nur Gewohnheitstiere, ne?
Ja. Ja. Schön. Wie ist denn dein Schreiballtag jetzt? Also, oder wie ist denn dein Alltag jetzt? Wie, wenn du das teilen magst, würde mich ja interessieren. Wann machst du was? Wann schreibst du?
Also, in der Tat, ich glaube, die Superheldenreferenz zieht tatsächlich so ein bisschen. Also, ich in der Tat morgens ganz normal Familie, Kita, Frühstück, noch ein übliches Chaos, dann Büro. Da mache ich teilweise so ein bisschen so, wenn keiner guckt, so ein bisschen Instagram und andere Späßchen. Mache meine Sachen und in der Tat, ich komme dann nach Hause und dann ganz normales Familienchaos mit dem Hund gehen. Beim Hund gehen wiederum meistens plotten, weil ich mir dann Musik in die Ohren schiebe und dann in der Tat plotte ich Dialoge und Szenen. Und dann abends, wenn das Kind schläft, sitze ich an meinem PC, meistens in einem ziemlich kuscheligen Sessel oder in einem Strandkorb und im Schneidersitz im Übrigen, was überhaupt nicht gesund ist. Und dann schreibe ich. Also ich schreibe gerne abends. Ich schreibe gerne, wenn es dunkel draußen ist, weil dann irgendwie in der Tat die Ablenkung fehlen und ich mache mir Musik an beim Schreiben. Und dann kann ich richtig abdriften, so ein bisschen in die Welten.
Was für Musik? Mit Gesang oder ohne?
Ohne. Immer ohne. Ich höre Filmmusik beim Schreiben. Meistens dann jeweils passend so zu der Szene oder zu dem Buch, was ich gerade dann schreibe. Ich habe es ganz oft so, dass ich verschiedene Passagen von Büchern mir zu bestimmten Soundtracks dann auch überlegt habe und die lege ich dann tatsächlich ein und höre sie auf Dauerschleife.
Ja, kann ich verstehen. Ja. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, was haben wir denn gerade gesprochen? Ach so, plotten, genau. Zum Plotten wollte ich fragen, wie plottest du?
Ich plotte mega chaotisch.
Ganz kurz, für diejenigen, die das nicht kennen, was Plotten ist, weil es gibt auch eine Nähtextiltechnik, die Plotten heißt.
Das ist was anderes.
Plotten ist, wenn man sich, also grob gesagt, einfach mal überlegt vorher, was in dem Buch wann passiert.
Ja, genau, also die Handlung, man überlegt sich quasi so den Handlungsablauf, ne? Genau. Ja, also ich plotte ziemlich chaotisch, ich weiß immer, wie ein Buch ausgeht und ich habe keine Ahnung, wie es anfängt und noch schlimmer ist der Mittelteil. Also ich plotte tatsächlich von hinten und das Ding ist so ein bisschen, in der Tat, also ich, wenn ich anfange, mir eine Geschichte zu überlegen, dann lege ich tatsächlich Filmmusik rein und ich überlege mir so die großen Höhepunkte, die emotionalen Höhepunkte, die einen zu Tränen rühren und oder die einem besonders Angst bereiten. Und die stelle ich mir dann vor und im Auto spreche ich sie teilweise auch nach. naja, okay.
Nein, also, bevor du sie aufschreibst, wenn du gerade dich zu schreiben hast.
Ja, genau, ich spreche sie tatsächlich nach. Und das läuft dann ganz gut. Ich kann sie mir dann jedenfalls besser merken, als wenn ich sie nicht gesprochen habe. Und versuche dann, meine nicht vorhandenen Schauspielkünste einzusetzen. Und irgendwann erreiche ich meistens den Punkt, wenn ich über eine Geschichte lange genug nachgedacht habe und mir so die groben Elemente überlegt habe, wie beginnt das Buch, was ist ungefähr so die Dynamik im Mittelteil, was ist das, der große Showdown am Ende, dann irgendwann komme ich manchmal an diesem Punkt, dass ich irgendwann auf einer langen Autofahrt zum Beispiel oder bei einem langen Hundespaziergang, dass der Plot einmal vor meinem Auge richtig langläuft. Das ist wie Fernsehen gucken. Das ist der Punkt, ich liebe den total. Und der ist dann teilweise noch nicht so richtig ausgereift mit Details und den Dialogen, aber es ist wirklich so, dass zumindest einmal so dieses gestimmige Gesamtkonstrukt einmal steht. Und das ist dann der Moment, wo ich wirklich ein Notizbuch dann brauche und dann fange ich an, die Details auszuarbeiten. Also welche Information kommt wann, welcher Charakter tritt wann genau auf und genau. Und dann gibt es meistens ein ziemlich chaotisches System von Notizen, was mit teilweise auch nur, dass ich einfach nur sage, zu dem und dem Musikstück und dann lege ich das Musikstück ein und dann erinnere ich mich, was ich dann haben wollte. Oder ich mache das dann, ich habe es das letzte Mal richtig sauber versucht am PC und habe es dann irgendwann aufgegeben, habe dann doch irgendwie angefangen, wilde Notizen im Haus zu verteilen, die ich dann zusammensuchen musste. aber irgendwann brauche ich die Notizen auch nicht mehr. Irgendwann ist der Plot tatsächlich so fest auch im Kopf drin, dass ich dann an den Punkt komme und jetzt kann ich schreiben. Und dann fange ich auch an zu schreiben.
Okay, und wie lange dauert das ungefähr?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es hat jetzt für den letzten Roman Die Prinzessin, da habe ich relativ lange geplottet, weil ich so viele Handlungsstränge hatte. Ich habe 4 Handlungsstränge und die richtig ineinander zu verweben, das war ein bisschen anstrengend tatsächlich. Da habe ich auch echt deutlich mehr Notizen gemacht und ich plotte jetzt gerade den 3. Teil meiner Reihe und der geht deutlich leichter von der Hand. Also da würde ich sagen, ich bin eigentlich im Moment an dem Punkt, dass ich sage, ich könnte nächsten Monat wahrscheinlich anfangen, echt zu schreiben.
Okay, und dann schreibst du noch ungefähr wie lange? So Erfahrungswerte jetzt?
Das kommt immer so ein bisschen auf meine Arbeitsbelastung tatsächlich im Job an. Also ich habe die Prinzessin habe ich in 5 Monaten geschrieben. Mhm. Wobei auch da wieder so ein bisschen diese Regel gilt, die ersten 100 Seiten gingen echt ganz gut, dann war es echt schleppend und dann die letzten 250 Seiten, das Buch hat 500 Seiten, die habe ich, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen geschrieben.
Okay.
Und genau, also es kommt immer sehr darauf an, wie viel Zeit ich mir zum Schreiben nehmen kann. Es ist immer so ein bisschen mit neben Familie und Job, das ist nicht ganz so kalkulierbar. Corona war erst ein Riesenproblem zum Schreiben, weil wir keine Kinderbetreuung hatten. Dann später, als wir dann so einen eingespielten Alltag hatten, ging es dann deutlich besser und dann ist der Roman auch deutlich schneller zu Potte gekommen sozusagen. Also das kann man nicht so richtig sagen. Also ich brauche in der Regel mehrere Monate zum Schreiben. Also ich würde immer sagen, ich kalkuliere ein halbes Jahr. Ich hoffe aber eigentlich, dass ich das nächste Mal, möchte ich es eigentlich ein bisschen schneller durchziehen. Da möchte ich eigentlich gerne so in 3 Monaten fertig sein.
Okay. Das heißt, du nimmst dir jeden Tag auch die Zeit dafür?
Ich probiere es. Es klappt nicht immer.
Wenn du es kannst.
Genau, also ich probiere schon. Ich habe mir dann weil ich wirklich dieses Problem habe, sobald ich in den Mittelteil komme, verliere ich so ein bisschen, dann fehlt so der erste Schwung und sowas. Und ich habe mir dann die Regel gesetzt, mindestens 2 Seiten pro Tag. Also so 2 Normseiten, so 500 Wörter, 500 bis 1000 Wörter, dass ich die pro Tag wirklich schreibe. Und das hat erstaunlich gut das letzte Mal funktioniert, dass ich wirklich gesagt habe, also ich habe das nicht immer geschafft. Es gab dann auch Tage, da habe ich dann mal 10 Seiten geschrieben und dann wusste ich, okay, jetzt kannst du auch mal einen Tag Pause machen sozusagen. Aber ich habe es dann wirklich probiert, mich jeden Abend wirklich, und sei es wirklich nur für eine Stunde oder so, ranzusetzen und zu schreiben.
Was sagt denn dein Mann dazu?
Der findet es super, weil der tatsächlich, das kann ich wirklich so sagen, er ist ein Riesenfan. Und wir haben so ein Ritual, alles, was ich abends geschrieben habe, das lese ich ihm abends vor. Und er gibt mir dann Feedback. Und das, ich liebe das total, ich liebe das zu machen und ich liebe es auch vorzulesen. Und deswegen, der findet das großartig.
Weil das ist so mega inspirierend, weil es gibt ja leider auch 2020 immer noch so viele Frauen, die sich so klein halten und die sich das nicht erlauben, weil sie weil die Kinder und der Mann und der Haushalt und der Alltag und der Job und überhaupt und sich das nicht erlauben.
Und, ja. Ja, also da muss ich sagen, da habe ich, ich habe einen ziemlichen Glücksgriff gelandet. Also wir sind wir führen wirklich auch was Haushalt und Kinder und so, wir machen wirklich alles 50-50, muss man wirklich sagen. Und er glaubt total an die Bücher und an mich und liest gerne, was ich schreibe. Und ich habe ja auch das, jetzt zu dir, Prinzessin, ich habe das Hörbuch ja auch selber eingesprochen. Er hat das einmal komplett Korrektur gehört, obwohl er das Buch wirklich kennt seit der Entstehungsphase. Und ich muss sagen, das ist also wirklich mega toll. Und er ist der Letzte, der sagt irgendwie, komm, du musst dich jetzt mal auf was Wichtigeres konzentrieren, sondern er steht da total hinter. Und ich glaube, ohne ihn könnte ich das auch so nicht durchziehen.
Ach super, oh, wie schön. Na dann lieben Gruß für später dann an ihn. er soll mal laut erzählen, wie Männer das auch machen können und wie wundervoll es ist, wenn man so eine Partnerschaft hat.
Ja.
Das in die Welt hinausgetragen wird. Genau, ich hatte gelesen, wir gehen nochmal kurz zurück, ich hatte gelesen, du hast dann angefangen, die Krone von Atlantis zu lesen, als du gemerkt hast, oh, ich bin schwanger.
Ja, es fiel tatsächlich zusammen mit der Schwangerschaft meiner Tochter. Es war so ein, es war Anfang 2018. Ich hatte plötzlich beruflich, ich war versetzt worden für ein halbes Jahr und ich hatte plötzlich echt mal ein bisschen Luft. Also es war das erste Mal, seitdem ich 19 war, dass ich nicht gelernt, Doktorarbeiten geschrieben habe, Examina abgeliefert habe, sondern ich habe wirklich so ein bisschen, ich habe wirklich mal nachmittags frei gehabt. Und ich war auch wirklich, das war eine ganz angenehme Phase. Ich musste wirklich nicht viel machen, sondern ich konnte wirklich mal so ein bisschen die Fittiche hängen lassen. Darf ich wahrscheinlich nicht allzu laut sagen, aber es war deutlich angenehmer einfach. Und das war und dann in dem Januar, mir ging es sowieso total gut in dem Januar. In der Tat, mein Mann und ich hatten Hochzeit gefeiert, aber wir hatten uns auch Zeit genommen und hatten einfach mal auch keine Großprojekte gemacht und wir haben einfach gesagt, so komm, wir genießen unser Leben jetzt mal. Und dazu gehörte dann, dass ich gesagt habe, jetzt oder nie, jetzt fängst du an zu schreiben. Und dann habe ich die Krone von Atlantis geschrieben und das war tatsächlich derselbe Monat dann auch, in dem ich dann herausgefunden habe, dass ich mit meiner Tochter, die jetzt seit 2,5 Jahren auf der Welt ist und viel Chaos stiftet, schwanger bin. Und tatsächlich, das Manuskript hat mich dann durch die Schwangerschaft begleitet. Ich habe die Krone aber tatsächlich nicht abgeschlossen mehr vor der Geburt. Sondern das habe ich dann, als ich so 3 Monate alt war, war dann das Manuskript fertig. Das ist dann teilweise noch in den Nächten entstanden, wenn sie mich nachts rausgeholt hat und ich nicht wieder schlafen konnte, habe ich mich dann in ihrem Kinderzimmer dann mit dem Laptop hingesetzt und habe die Krone geschrieben.
Leute, so ist Leidenschaft.
Ja, aber es ist kein Rezept für gesunden Schlaf. Also überhaupt nicht. Es ist nicht gesundheitlich empfehlenswert.
Aber es ist... wir kennen ja alle so, und es soll sich auch niemand vor den Kopf gestoßen fühlen, es gibt Menschen, die fühlen sich, also man weiß nie, wie man sich in der Schwangerschaft fühlt. Ich selber habe 2 Kinder und beide Schwangerschaften waren komplett unterschiedlich. Aber es gibt ja auch so Frauen, die ruhen sich dann da so ein bisschen wie drauf aus.
Ja.
Und das hat Freya ja jetzt ja gar nicht gemacht, sondern schon ihr Herzensprojekt nachgegangen. Da war ja, wie gesagt, viel Leidenschaft hinter. So habe ich das jetzt verstanden. Letztlich beruflich ein bisschen mehr Luft als vorher, sodass überhaupt auch Raum dafür da war. Aber man hätte ja auch die Zeit damit verbringen können, einen Babyratgeber nach dem anderen zu lesen.
Ja, das bin ich nicht ich. Also ich habe Babyratgeber gelesen. Es ist nicht so, als wäre ich eine völlig unvorbereitete Mutter, die nur geschrieben hat. Aber ich weiß es auch nicht. Ich hab halt so ein bisschen gedacht, okay, so die Zeit tickt. Ich bin bald Mutter von einem kleinen Kind. Ich muss das jetzt durchziehen, sonst ziehst du es nie durch. Und ich wusste, ich will das jetzt einfach total durchziehen. Und das Ding war einfach auch, ich war natürlich auch mega glücklich, weil sie auch ein totales Wunschkind war und ist. Und ich war einfach so aufgeladen mit nach dem Motto, so jetzt nimmt das Leben mal richtig Fahrt auf. Und das gehörte irgendwie einfach mit dazu. Also es war einfach so eine total auch energiegeladene Zeit und hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Das Leben nimmt so richtig Fahrt auf. Hast du vorher darauf gewartet, dass das Leben anfängt?
Ja, teilweise tatsächlich schon. Also ich sag mal so, wenn man Jura studiert, dann geht man durch echt Täler teilweise. Und man verbringt so die Zeit vor den Examina wirklich nur in Bibliotheken und lernt und ist wirklich nur am Lernen und man verpasst. Also ich habe das Gefühl, wirklich so meine 20er, anstatt wie andere, dass ich die wirklich mal genossen habe und Party gemacht habe, das habe ich mir ganz wenig nur rausgenommen. Ich habe wirklich viel gelernt und das war dann einfach, als das endlich vorbei war und als dann auch so ein bisschen beruflich sich Sachen echt zettelten, habe ich echt gedacht, so jetzt komm, jetzt kannst du wirklich mal dich auf dich konzentrieren und nicht, dann machst du nicht die, ich habe immer gedacht, ich mache nicht das Vernünftige, ich mache das, was ich wirklich, wirklich will und das war auch so.
Was ja nicht automatisch unvernünftig ist.
Nee, hat sich auch herausgestellt, aber vorher war es in der Tat so, ich war so ein sehr vernunftgesteuerter Kopfmensch und man macht das Richtige und das Vernünftige und es ist auch vollkommen in Ordnung und gut und ich bereue das auch überhaupt nicht. Aber das Leidenschaftliche, das, wofür man halt so brennt, das kam einfach einen Ticken zu kurz vorher und das tut es jetzt nicht mehr.
Okay, und war das so mehr so die Erwartung von anderen erfüllen oder so die das, gab es Erwartungen, die an dich so herangetragen wurden, wie das Leben sein soll?
Ja, schon. Also so ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, als hätten meine Eltern da mit der Pistole auf der Brust gestanden, aber sie haben mir schon ziemlich deutlich gemacht, dass sie es für richtig und wichtig finden, dass ich das Studium gut durchziehe. Und dann muss man einfach sagen, dann springt auch irgendwann mein eigener Ehrgeiz an. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch von Haus aus. In allem, was ich mache, wenn ich etwas mache, will ich es richtig gut machen. Und ich habe mich dann da halt total reingehängt. Also ich mache keine halben Sachen. Und das habe ich beim Studium dann eben auch nicht. Und ich habe dafür dann einfach, muss man sagen, dafür zahlt man dann einen gewissen Preis, der sich dann aber auch lohnt. So ist es nicht. Aber wenn man dann einfach mal so ein bisschen die letzten Jahre Revue passieren lässt, dann merkt man schon, dass man, ich sag mal, weniger Spaß hatte als möglicherweise andere Freunde, die man hatte. Und das heißt aber nicht, dass man das nicht irgendwann wieder nachholen kann.
Nee, und ich glaube, man lernt ja auch ganz viel, auch über sich selbst, in so einer Phase, wo man mal auch mal was tut, was jetzt nicht nur toll ist.
Ja, und das Interessante ist, diese Disziplin, die man dabei an den Tag legen muss, das ist eine, die einem dann beim Schreiben auch zugutekommt. Weil Schreiben lebt einfach auch, das ist nicht nur, oh, ich sitze abends total inspiriert auf der Couch und schreibe das nieder, was mich in meinen Träumen erfüllt, sondern das ist auch Lektorat einarbeiten, Buchsatz machen, immer noch Fehler finden oder auch dann mal Sachen umarbeiten, was ich richtig hasse wie die Pest. Und das sind so, also man geht da auch, muss man auch so durch Phasen durch, die machen keinen Spaß. Und die Disziplin, die man dann dafür braucht, die nimmt man dann teilweise aus anderen Lektionen, die man vorher gelernt hat, dann her. Das ist dieselbe Art Disziplin.
Ja. Ja, ich glaube, das vergessen auch viele, wenn wir, es ist ja momentan ganz groß und so die nächste Generation wird damit erwachsen und geht damit ins Arbeitsleben. Du musst bloß deinen Traum finden und dann ist alles easy peasy.
Ja.
Aber egal, was du tust, also und wenn du dein, egal wie fancy dein Unternehmen ist, was du zum Beispiel gründest, du wirst nicht umhin kommen, egal in welchem Land du lebst, außer weiß ich nicht, keine Ahnung, wie das in Fidschi ist, aber du musst Steuererklärungen machen müssen.
Ja.
Und es gibt wirklich wenig Leute auf der Welt, die das toll finden. Also es gibt sicherlich klar ein paar, die ziehen da eine, keine Ahnung, Befriedigung draus, wenn alles ordentlich geordnet ist und so weiter. Aber auch da gibt es ja Momente, wo du Dinge tun musst, die du jetzt nicht toll findest.
So, und das ist bei allem, was man macht, so. Und das ist so, ich sag mal, ich finde es absolut legitim, dass man sich überlegt, was in der Tat, was macht mich glücklich, was ist mein Traum und dass man auch dann wirklich sagt, ich schmeiß mich da jetzt total rein. Aber ich glaube auch, selbst wenn man seinen Traum erreicht, ne, also ich meine zum Beispiel, ich habe mit 17 meinen Traum ja auch erreicht. Ich war veröffentlichte Verlagsautorin, juhu. Das ist auch nicht immer eitel Sonnenschein, sondern da kommen dann, dann geht es ja auch weiter. Auch nach der Traumerfüllung geht es ja dann auch weiter. Und es ist einfach so, egal was man macht, es gibt gute und schlechte Seiten. Worauf man einfach achten muss, dass die, finde ich, die guten Seiten, wenn man sich das überlegt, die müssen einfach so hammermäßig sein, dass sie einen echt über die schlechten hinweghelfen. Wenn das ausbleibt, das ist dann echt schwierig. Aber ich glaube, in der Tat, man darf sich keine Illusionen machen. Es gibt in jeder Tätigkeit Bereiche, wo man, also ich meine, ich habe Steuerrecht im Studium gemacht. Ich hasse meine Steuererklärung. Das ist grausam. Und ich kann das wirklich ganz gut, aber es macht trotzdem keinen Spaß, aber es gehört einfach dazu. Und das ist bei allen Sachen einfach so.
Und wie machst du das? Tust du aktiv was dazu, dass die guten Sachen so mega, mega hammergeil sind? Also dass die Bergspitzen nochmal so ein bisschen mehr glänzen und ein bisschen mehr im göhenden Sonnenlicht?
Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich an der Stelle ein bisschen mehr tun. Also das ein bisschen mehr genießen zum Beispiel. Ich glaube eher, das ist wahrscheinlich so eine totale Schwäche eher von mir, dass ich so jemand bin, weil ich... Wenn zum Beispiel einer der tollsten Momente, wenn man ein Buch geschrieben hat, ist, wenn man das Buch in der Hand hält, ne? Dieses fertige, gedruckte Teil und man merkt es dann so richtig in den Fingerspitzen, oh Gott, das ist nicht nur irgendwie so ein Satz, den ich mal rausgehauen habe, ich will ein Buch schreiben, sondern man hat es tatsächlich getan. Wirklich großartig. Und ich hab dieses Mal mich wirklich, also ich habe das Ding ausgepackt und mir angeguckt und juhu, und okay, alles klar, sieht genauso aus wie bestellt und sowas. Und dann stand mein Mann vor mir und sagte, Freya, da ist es, genieß den Moment. Und ich so, oh verdammt, ja, muss ich mal. Und dann habe ich mich wirklich gezwungen, den Moment zu genießen, weil ich so jemand bin, der sofort dann zum nächsten springt und dann so diese Momente gar nicht auskostet. Aber eigentlich, ich versuche mir gerade so ein bisschen mehr, so auch Konzepte, so dass man mehr Dankbarkeit für schöne Sachen auch wirklich empfindet und dass die Sachen, die schön sind, dass man die wirklich zu schätzen lernt und weiß und dass man sich auch mal die Zeit dann dafür nimmt und nicht gleich sofort zum nächsten hetzt und es quasi sozusagen nur abhakt. Aber dazu gehört eben auch, dass man sich bewusst macht, was sind die tollen Momente, also worauf fiebere ich total hin. Und wenn der Moment dann da ist, dann muss man wirklich kurz innehalten und tief Luft holen und sagen, yes. Und glaube ich, und das versuche ich mir wieder mehr anzugewöhnen, weil das ist so auch in diesem sehr, sehr hektischen Alltag, der jetzt auch Corona-bedingt und familienbedingt entstanden ist, das ist das, was ein bisschen zu kurz kommt, glaube ich.
Okay. Ja, ich merke auch, dass das auch als Mama, ich habe ja schon relativ große Kinder, davon zehre ich heute noch und ich bin mega dankbar, dass es so Momente gab, die ich mir so eingebrannt habe, dass diese Wehmut, dass die Zeit vorbei ist und nicht wiederkommt, viel kleiner ist.
Ah, ja.
Also quasi jetzt von älterer Mama zu jüngerer Mama lohnt sich, innehalten zu üben.
Okay, das finde ich gut.
Ich meine, ein Buch kann man natürlich schreiben und schreiben und schreiben. Und klar kann man auch immer wieder mehr Kinder bekommen. Aber es ist ja, das Chaos wird ja bei Kindern, ist das irgendwie bescheuert, weil das Chaos wird ja größer und die Ruhemomente immer weniger,
ja,
die Kinder man hat.
Jetzt habe ich auch, also irgendwie, ich habe mir da totale Illusionen gemacht, aber das wird nicht besser, ne?
Nein, also doch, natürlich, klar, irgendwann sind sie ja dann Teenager und ziehen sich in ihr Zimmer zurück. Kurzer Exclaimer jetzt mal kurz vom Thema weg. aber wenn sie dann ankommen, das ist dann anderes, wenn sie dann ankommen, ist es wirklich wichtig, dass man dann präsent ist,
ja,
weil sonst sind sie wieder weg.
Ja.
Dann hast du die Chance vertan, ein gutes Gespräch zu führen oder ihnen wirklich zu helfen, zur Seite zu stehen und so weiter.
Mhm.
Das macht die Kleinkindzeit tatsächlich insofern einfacher, als dass du sie schneller ablenken kannst, schneller wegschicken kannst. Oder es gibt ja auch so Menschen am Telefon, die führen so einen Monolog, die checken gar nicht, wenn man nur noch sagt. Und so ist es. Ich liebe meine Kinder über alles, aber es gibt so Tage und jede Mama und jeder Papa wird mir zustimmen, da ist man so dicht oder vielleicht auch einfach nur müde und K.O. Da kann man nicht dieses Gerede aufnehmen.
Nein.
Und dann ertappt man sich, dass man wie bei Tante Hildegard am Telefon sagt, ach tatsächlich. Und einfach nur so irgendwelche zustimmenden Bemerkungen macht, die völlig nichtssagend sind, die aber immer passen und die den anderen, wo man dann hofft, er merkt nicht, dass man gar nicht da ist.
Ja. Geil. Schuldig, aber was soll's? Überleben ist alles, ne?
ja, so ist das manchmal. Genau, ich glaube, wir haben mehr oder minder eigentlich fast alles gesagt, was ich so wissen wollte. Das war ja nämlich so großartig, dass ich dachte, als ich Freya das erste Mal gesehen habe, boah, cool, wer ist das denn bitte? Und dann habe ich geguckt und mir das angeguckt und dann habe ich noch mehr geguckt und dann wurde ich immer neugieriger und dann kam Emilien irgendwann mit diesem Podcast und ich dachte, yes, ich weiß schon, wen ich interviewen will.
Ach, cool. Ja, ich fühle mich total geehrt. Ich freue mich total.
Ja.
Hat total Spaß.
Auch quasi noch die Möglichkeit, was würdest du denn jemandem sagen, der auch schreiben möchte beziehungsweise auch so einen Traum hat?
Mhm.
Was würdest du mit demjenigen auf den Weg mitgeben? Oder wenn das ein bisschen zu abstrakt ist, gerne auch, was würdest du dir selber, wenn du nochmal zurückgehen könntest, mit auf den Weg?
Also ich glaube, ich würde, ich will jetzt nicht total philosophisch werden, ne? Jeder Stolperstein, über den man geht, ne? Und das sind, ob das nun Misserfolge oder nicht, sind letzten Endes trotzdem Steine auf dem Weg sozusagen. Also ich glaube, wenn man so einen Traum hat und zum Beispiel wie den Traum vom Schreiben, und das ist jetzt nicht nur so diese fixe Idee, die jeder irgendwie, das haben ja ganz viele, ne, wenn man mit denen darüber spricht, ich möchte auch irgendwie mal ein Buch schreiben, hört man ja ganz oft im Bekanntenkreis, aber wenn man wirklich sagt, nein, ich will das, das ist total etwas, wo ich total hinterstehe, dann ganz doof gesagt irgendwie, den Spruch, den ich beim Taekwondo auch immer wieder Taekwondo ist der Sport, den ich sehr, sehr intensiv mal eine Weile gemacht habe, zu hören bekommen habe, never, never quit. Das ist tatsächlich, letzten Endes sind Schriftsteller, die ihre Bücher veröffentlichen und die ihre Bücher auch im Buchladen stehen haben, das sind Schriftsteller, die haben auch einfach nie aufgegeben. Die haben einfach immer weitergemacht. Die haben hundertprozentig Stolpersteine gehabt. Und das Ding ist, wenn man auch so diese Erfolgsstories liest, die lassen diese ganzen Stolpersteine aus. Und die lassen natürlich auch die Abende, wo man da heulend auf der Couch saß und gedacht hat, ich kann das alles nicht. Die lassen das aus, aber die sind Teil des Weges und die gehören einfach auch dazu. Und der eine hat mehr, der andere hat weniger. Das, was sie aber einfach nicht machen dürfen, sie dürfen einen niemals davon abhalten, dass man lernt, dass man sich immer stetig weiter verbessert, dass man auch immer ganz ehrlich zu sich selbst ist, was kann ich besser machen und dass man trotzdem einfach weitergeht.
Ich finde, es gehört ja auch eine gewisse Portion Mut dazu.
Total, total. Also das ist etwas, das gehört dann auch so zu der Kategorie Stolpersteine, wenn man etwas schreibt, also gerade jetzt, wenn wir vom Traum vom Schreiben reden, ich finde, vom Traum vom Schreiben reden, Schreiben ist etwas so höchst Persönliches, weil man gibt etwas preis, was in einem tief im Inneren entstanden ist. Und das nach außen zu tragen, das kann unglaublich toll sein, weil man viel Wertschätzung erlangt und dann auch das Gefühl hat, so vom Inneren heraus wertgeschätzt zu werden. Aber es gehört auch Kritik dazu. Und diese Kritik tut weh. Und die tut mehr weh, als, sage ich ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel im juristischen Bereich kritisiert werde, dann weiß ich, okay, kann man so oder so sehen, sehe ich möglicherweise anders. Das hat nicht diesen persönlichen Charakter. Beim Schreiben ist es schnell sehr persönlich. Und da muss man dann, glaube ich, echt stark bleiben und trotzdem zusehen, dass man sich diesen Mut erhält. Denn es ist es wert. Denn wenn man etwas wirklich Tolles geschrieben hat und dann auch Wertschätzung dafür bekommt oder auch wenn man jemand anderen damit begeistert, das ist das tollste Gefühl aller Zeiten, wenn man dann irgendwie eine Nachricht bekommt, wie deine Geschichte hat mich total umgehauen und die hat mir total viel Spaß gemacht und mich total inspiriert. Das ist es wert am Ende des Tages, aber es gehört wirklich viel Anstrengung, Mut und im Zweifel Tränen dazu.
Okay. Und glaubst du, es ist eine bestimmte Dinge kann man erst, wenn man älter ist, machen oder wenn man eine gewisse Lebenserfahrung hat? Oder meinst du, es ist losgelöst davon?
Also ich glaube, Lebenserfahrung schadet nicht. Aber Lebenserfahrung kann auch manchmal dazu führen, dass man möglicherweise zu zögerlich ist oder zu verkopft an eine Sache rangeht. Und ich glaube, es gibt für den richtigen Einstieg ins Autorenleben gibt es kein Alter. Also ich möchte meine Zeit als 13-jährige Autorin nicht missen, wie ich jetzt als 33-jährige. Ich bin klar, wenn ich mir meine Sachen angucke, das, was ich als 13-jährige geschrieben habe, hoi. Aber das geht mir auch mit Sachen so, die ich mit Mitte 20 geschrieben habe. Ich glaube, das ist so dieser innere Kritiker, der da einfach total durchdreht. Und ich glaube, wenn man wirklich schreiben will, dann kann man jederzeit anfangen. Ob man nun 55 ist oder 15, das macht keinen... Also es macht natürlich einen Unterschied, aber es gibt jetzt keine Regel, dass man das erst später machen sollte oder dass sich das vorher nicht lohnt. Das glaube ich wirklich nicht.
Okay. Und jetzt noch ganz kurz, wenn jetzt jemand zum Beispiel kommt und sagt, er würde ja gerne, aber er kennt niemanden oder alle anderen denken, er spinnt oder alle anderen reden es ihm aus. Was meinst du, was würdest du für einen Ratschlag geben? Wie gehe ich mit einem Umfeld um, was dich nicht so supportet?
Also ich glaube, das Umfeld, was wir haben, also klar, ich hab Glück, ich habe totales Glück, aber ich glaube, man kann sein Umfeld auch sehr beeinflussen. Und das muss man sagen, ich bin jetzt nicht so der Mega-Freund von Social Media, weil Social Media auch teilweise einfach sehr, sehr anstrengend und so sein kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe alleine über Instagram so viele tolle Autorenkontakte, aka diesen hier zum Beispiel, knüpfen können und mir darüber ein Umfeld auch geschaffen, was mich noch weiter unterstützt. Also ich glaube, wenn man initial so im Bekannten- und Freundeskreis jetzt keine Leute hat, die mit dem Schreiben irgendwas zu tun haben und einem da unterstützen, man muss sich, glaube ich, seine Unterstützer suchen, aber man kann sie sich auch suchen. Das ist heute relativ leicht auch. Und das ist, wenn man mal anfängt, dann einfach auch Sachen zu googeln und dann tobt man sich mal in Foren aus und dann guckt man mal bei Instagram, was geht denn unter dem Hashtag Bookstagram und solche Sachen. Man findet dann doch in der Tat erstaunlicherweise ja für viele, viele Nischenthemen gleichgesinnt und es ist genau dasselbe auch für das Thema Schreiben und Autor werden. Insofern, ich glaube, wenn man das Gefühl hat, das Umfeld, was man jetzt hat, reicht nicht, in der Tat irgendwie das aktiv in die Hand nehmen und sein Umfeld mitgestalten, weil man kann das Umfeld ja zu einem gewissen Grad echt beeinflussen. Und es gibt einfach wirklich viele, viele tolle Leute, die man auf die Art und Weise kennenlernen kann. Ich habe einen ganz wunderbaren Autorenkontakt auf der Frankfurter Buchmesse geknüpft, weil ich sie bei Instagram kannte und sie hatte ihr Meet and Greet beim Self-Publishing-Verband zur selben Zeit, als ich da Standdienst hatte. Und ich habe da irgendwie gestanden, so okay, und habe meinen Mut zusammengenommen und sie angesprochen. Und daraus ist eine ganz, ganz tolle Autorenbekanntschaft und Freundschaft geworden. Dazu gehört auch wieder echt viel Mut, aber das lohnt sich echt, weil da ich habe auf die Art und Weise über dieses Umfeld schaffen so viel auch positive Energie und so viel Unterstützung und auch mutmachende Menschen getroffen. Das möchte ich auch nicht missen.
Okay. Oh, Freya, es war so ein schönes Gespräch.
Vielen Dank. Ich auch.
Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir haben mittlerweile so viel drin. Ich glaube, alle, die jetzt zuhören, ich glaube, denen klingeln auch so ein bisschen die Ohren. Und ich glaube, die müssen wahrscheinlich manchmal noch ein zweites Mal hören oder zumindest noch mal kurz reinhören, weil ich fand es so mega inspirierend, wie du gesprochen hast. Ich danke dir herzlich, dass du da warst, dass das so spontan geklappt hat mit uns beiden. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Ich weiß ja, wir sehen uns und hören uns noch. Demnächst dann irgendwie wieder. Wenn du jetzt noch Lust hast, mehr von Freya zu erfahren. Freya, sag ganz kurz, wo finden wir dich? Instagram hast du schon erwähnt.
Genau, ihr findet mich bei Instagram. Ich habe eine Facebook-Seite, ich habe eine Internetseite, freyavonkorf.com. Genau, und ich glaube, bei Spotify findet man mich auch tatsächlich als Künstler. Da findet ihr meine Hörbücher.
Oh, wow. Also Freya hat so eine schöne Stimme. Sie hat vorhin ganz kurz gesagt, sie hat es alleine eingesprochen. Dann guckt danach. Wir tun auch alles in die Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Podcast. Gebt ihm einen Daumen hoch. Schreibt eine Rezi auf iTunes. Das hilft uns mega, dass auch andere Leute den Podcast hören können. Und wenn ihr wollt, dann schreibt auch. Oder wenn ihr noch eine Frage habt oder wie auch immer eine Anmerkung. Dann sage ich danke und euch noch eine gute Zeit.
Tschüss, danke, dass ich da sein durfte.
Gerne, tschüss.